soll ich echt im Bett bleiben oder doch ein Beiz? Ach komm, ein bisschen Bewegung tut gut. Und die anderen zwei mag ich auch auf Kamillentee als Wasser reichen. Aber um was geht es schon wieder? Ah, der Kopf. Das Thema Trainerentlassungen und deren Auswirkungen. Das kommt ja von mir selber. Ach Mann. Was ist noch? Goalie-Legenden? Mal, das sollte ich auch noch herbekommen. Und am Schluss EM 2021. Und wie das könnte rauskommen? Yes, das ist auch noch weiter weg, du. Aber mal, das schaffen wir. Also, probieren wir es doch. Ein doppeltes Kamillentee gern. Und los geht's. Ja, also dann starten wir doch, wie immer, mit den Highlights von der Woche. Und ich bin ja schon mega gespannt, was ihr da herausgefunden habt oder rausgepickt habt. Weil es ist doch einiges los gewesen am Wochenende. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten am Alphabet nachher mit dem Adi.
Du hast es gesagt, es sei mega viel los gewesen. Und ich glaube auch, dass einer von euch das andere wird. Nein, darum habe ich etwas, was ein bisschen abseits vom Fußballplatz passiert ist, wo ich einfach irgendwie haben müssen schmunzeln. In Madrid ist ja, liegt ja relativ viel Schnee. Mhm. Und die Stars von Real oder Atletico kommen immer mit den grossen Kerren. Und die Sportwagen sind ja nicht so geeignet, für im Schnee zu fahren. Und dann hat sich der Yannick Carrasco, Offensivspieler von Atletico, doch ein Fiat Panda, ein 30-jähriger Fiat Panda ausgeliehen und ist mit zwei Teamkollegen zum Training gefahren, was natürlich für ein riesen Gaudi vor Ort geführt hat. Und das habe ich eigentlich noch recht sympathisch gefunden. Dürfte ein bisschen mehr passieren, dass man ein bisschen mehr auf den Boden zurück die Leute auftreten als in den Lamborghinis.
Also er hat einen Fiat Panda, weil der besser durch den Schnee kommt als sein Lamborghini.
Das ist ja, wahrscheinlich 4x4, oder? Ich weiß nicht, was er für ein...
Sehr wahrscheinlich.
Ja, das bin ich nicht ganz sicher, ob der 31-jährige Panda ein 4x4er ist. Aber ich gehe mal davon aus, er hat wahrscheinlich irgendeinen Ferrari oder so, der am Boden kratzt, wenn es 2 cm Schnee hat.
Ja, aber das, also gleich, er ist in die Garage gegangen und hat gesagt, hey, ich brauche etwas, wo ich besser durch den Schnee komme und der Garagist
sagt ihm, du, der Panda habe
anscheinend haben sie es von einem Nachbarn ausgelehnt. Ich weiss auch nicht, was für eine Gegend er wohnt, weil ich hätte jetzt eher so gedacht, die sind so ein bisschen unter sich, aber das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Sicher kein Mietauto gewesen, das kann man glaube ich nicht mehr mieten. So
etwas. Ja, also Porsche Cayenne hat sicher mega Mühe durch den Schnee.
Ja, der hat sehr
wahrscheinlich hat er auch noch einen Sommerpneu drauf gehabt, oder? Und dann hat er irgendwie ein Auto gebraucht mit Winterpneu. Sehr wahrscheinlich ist das.
Ja, also wahrscheinlich musst du in Spanien noch recht lange suchen, bis du Winterpneu bekommst in Madrid.
Aber ja.
Keine Ahnung, aber ich stelle mir so vor.
Warum ein 30-jähriger Fiat Panda oder wie immer?
Genau. Unbedingt.
Ja, den kann er einfach verschrotten wahrscheinlich.
Es ja.
Ist einfach das genau. Kleinste Risiko, dass die Versicherung viel noch muss zahlen oder so.
Genau.
Ja, schöne Story.
Ja, hat jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun gehabt, aber es hat mich einfach zum Schmunzeln gebracht.
Das ist die Hauptsache, und das geht ja, oder?
Ja. Darf ich weitermachen in dem Fall?
Ja, ja.
Also, ich habe...
So am Alphabet nachher noch.
Ja, gut.
Z. ja, also ich habe ein bisschen nostalgisches Mitbringsel, und zwar vom letzten Samstag. Ich tue ja sehr gerne Bundesliga-Konferenz konsumieren über Sky. Und jetzt ist es aber das mal so gewesen, dass ich unterwegs gewesen bin und es mich halt gleich recht interessiert hat am Samstag. Und dann habe ich die Konferenz im Radio gehört. Das wissen ja die wenigsten, also vor allem in der Schweiz. Dass das ja eigentlich weit vor der Fernsehkonferenz hat es die Konferenz im Radio schon gegeben. Und mir hat das als kleiner Bub, mein Vater mal so ein bisschen beigebracht, der Deutscher ist, und hat gesagt, schau, in Deutschland macht man das so am Samstagnachmittag, dann tut man das Auto waschen und hört im Radio dazu die Konferenz. Und das ist wirklich recht geil, so SWR1 oder so, so ein Programm, das ich sonst eher nicht so konsumiere. Und ich meine, es ist eine riesen Radiokunst, einen Fußballmatch zu kommentieren. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und wenn es halt noch so hin und her geht und du hast ja wirklich den Charakter von der Konferenz, dass sie einander reinbrüllen, wenn es ein Goal geht und so. Recht geil, sehr empfehlenswert. Für mich so ein bisschen Nostalgie.
Schön.
Ja, klingt gut. Hat ja auch ein bisschen mit dem Auto zu tun, oder? Drum.
Ja, das Wäsche, ja, genau.
Das ist aber gleich.
Punto Panda. Gibt es 4 Punto?
Nein, Panda, genau. Ja.
Wäsche, genau.
Ich habe.
Und was war es bei dir, Sabio?
Ja, ja, das ist mal noch speziell. Ich bin, ja, es gibt mega viel gegeben in der Bundesliga, wo passiert ist. Und ich habe gedacht, ja, ich muss mal ein bisschen weg von der Bundesliga. Und mein Highlight, mein Schmankerl kommt von England. Eigentlich eher im Adi sein daheim. Aber,
ja, es hat weh da, aber es ist nicht
nein,
da.
Nein, ich habe eine spannende Szene gefunden. Und zwar war es im FA Cup, glaube ich. Oder Cup, einfach Aston Villa gegen Liverpool. Ja. Wo Aston Villa mit sehr, sehr vielen Jungen gespielt hat. Unter anderem Louis Barry. Ja. Und er ist 17 und hat das Goal geschossen. Stand 4-1 am Schluss für Liverpool, aber er hat das Goal geschossen. Und am Schluss hat er, wie man das halt Jungen so macht, weil er sein T-Shirt mit jemandem wechseln und hat dann mit dem Fabinho, mit einem relativ grossen Namen, mit einem schönen Namen sogar noch.
Ja, Fabio.
Und dann ist er aber irgendwie darauf aufmerksam, er hat das schon getäuscht und alles gut, aber dann ist er irgendwie so darauf aufmerksam worden machen vom Teammanager. Ey, übrigens, wenn das erste Spiel bei den Profis oder das erste Goal schießt, solltest du doch das Liebli einfach behalten. Und das hat er dann irgendwie gemerkt, ist dann ein Fabinho in der Nacht gerannt und hat gesagt, ey, kann ich mein T-Shirt wieder haben? Und der Fabinho sagt, ja, ey, kein Problem, machen wir tiptop. Aber das ist eine spannende Szene und mal eben ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Also ich meine, das T-Shirt vom Fabinho daheim wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber sein eigenes, wo man es
gut... Gut, hätte Fabinho seins zurückgenommen, wenn er ein bisschen grosszügig gewesen wäre, hätte er einfach gesagt, du, Luke, kannst du meins
auch... Ich glaube, er hat sie, also wenn ich es gelesen habe, hat es zurückgetäuschelt, aber...
Tatsächlich, ja.
Ja, du.
Ja.
Aber ja.
Spannend,
aber hat ja...
In dem Fall haben wir jetzt tatsächlich nicht über Schalke geredet, aber ist okay.
Ja. Ich habe es auch erwartet, ja. Aber okay.
Wartet es ab.
Wir haben letzte Woche schon.
Gleich zum Thema.
Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ja gut, schöne Überleitung.
Ja, das Thema von heute sind nämlich etwas, wo man mit Schalke in Verbindung setzen kann, sind Trainerentlassungen und ihre Wirkung. Und wenn man das anschaut, so fast jede Woche muss irgendwo in einer grossen Liga ein Trainer seine Sachen packen und wird entlassen. Das letzte Beispiel jetzt gerade von dieser Woche, von letzter Woche, ist der Mina AC Parma, hat den Trainer entlassen. Und ja, die sind auch unten in der Tabelle und haben jetzt das Gefühl gehabt, da braucht es jetzt eine neue Person, die da ein bisschen mehr Inputs bringt. Erste Frage, was denkt ihr? Das erste Spiel unter einem neuen Trainer, wie ist es ausgegangen?
Sie haben mitbekommen, sie haben verfolgt. Ich nehme an, es...
Wahrscheinlich verloren.
Ich glaube, sie haben gewonnen.
Sie haben gegen Lazio Rom 2-0 verloren. So viel zum Thema. Es ist etwas passiert in der Mannschaft, aber klar, man kann das nicht an einem Spiel ausmachen, ob es etwas bringt oder nicht.
Ja, häufig sind sie dann auch irgendwie so, hast du noch knapp ein Training oder so und nachher muss gerade alles anders sein.
Mit Corona ist vielleicht auch die halbe Mannschaft zur Verfügung. Und, ja. Aber ich habe mich im Vorfeld von dieser Sendung ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und bin da auf eine statistische Auswertung gekommen vom Spiegel. Gar nicht gewusst, dass die Fußball können.
Gar nicht gewusst, dass du recherchieren kannst.
Aber ich denke, da muss man jetzt mal auch etwas bringen, wo man auch sagen kann, woher man es hat. Und zwar eben, es ist eine statistische Auswertung von 150 Wechseln zwischen 1963 und 2009. Und die hat das ein bisschen ausgewertet, was der Trainerwechsel für Auswirkungen hat. Und die Lösung ist eigentlich, oder das Resultat ist eigentlich, es bringt nichts. Es liegt nämlich nicht am Trainer, sondern vor allem an der Stärke der Mannschaft. Und wenn die vorhanden ist, dann wird es auch mit einem neuen Trainer, wenn sie nicht vorhanden ist, wird es auch mit einem neuen Trainer schwer, dann kann er eigentlich gar nichts machen. Und das ist für mich jetzt ein bisschen das Beispiel Schalke von dieser Saison. Ich meine, die haben jetzt 4 Trainer gehabt bis jetzt. Und jetzt hat man das Gefühl, unter dem Christian Gross läuft es jetzt einfach, weil er ein Match gewonnen hat. Und eben, das sind so Themen, die man jetzt diskutieren können. Ich meine, was haben Sie das Gefühl? Also, ein Trainerwechsel, was bringt das?
Also, es gibt ja in der gleichen Stadt noch viel schlimmere Beispiele von Favre auf Terzic, wo irgendwie diskutiert worden ist, wie toll das jetzt ist. irgendwie das erste Spiel ein bisschen mit Ach und Krach gewonnen und das zweite jetzt eigentlich gut gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dass einfach plötzlich einfach ihr wichtigster Spieler wieder zurück ist, oder das spielt wahrscheinlich in die Statistik rein nicht.
Ja,
aber
ich sage, das ist halt ein bisschen ähnlich. Ja. Also, wenn man das Spiel geschaut hat am Wochenende, ich meine, ein Arid, der 3 Vorlagen gibt und selber noch das Goal schießt, der ist bei den vorherigen 2 Trainern suspendiert worden. Und der Gross setzt jetzt auf ihn. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was musst du an der richtigen Schraube schrauben.
Ja. Also leider hast jetzt du mit deiner Statistik ja schon irgendwie alle meine Argumente irgendwie so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, aber ich bringe sie jetzt gleich. Also ich bin grundsätzlich natürlich, also was heisst natürlich, ich bin grundsätzlich kein Fan von Trainerentlassung. Ich bin da ein bisschen romantisch und finde irgendwie so, ich freue mich vor allem, wenn es irgendwo eine Mannschaft mit einem Trainer in einem Loch unten ist und dann schafft es mit dem gleichen Trainer den Erfolg zurückzuholen. Finde ich das super geil. Darum, ich hoffe nichts mehr, als dass Werder mit dem Kohfeldt jetzt wirklich einfach mal ein bisschen Gas gibt. Also das heisst, sie haben sich ja stabilisiert auf die Saison hin, aber wenn sie vielleicht nächste Saison plötzlich mal wieder dort würden spielen, wo sie vor 2 Jahren gespielt haben, wäre das für mich eine mega Genugtuung. Aber ich habe schon das Gefühl, kurzfristig gibt es halt einfach für viele Spieler einen Ansporn. Das heisst, wenn du einen neuen Trainer hast, dann musst du dich neu zeigen, dann gibt es aber auch vielleicht eine Chance. Das heisst, die vorher nicht mehr gespielt haben, merken plötzlich wieder, okay, jetzt verreise ich mich im Training nochmal ein bisschen mehr, weil es ist wie ein neuer Start. Und entsprechend gibt es dann halt einen neuen Konkurrenzkampf, während dem vorher halt so tatsächlich so ein bisschen, soll ich sagen, ja, vielleicht auch so ein bisschen Lethargie eingekehrt ist, wenn man halt einfach nur verloren hat. Und ich glaube, so kann es eben schon funktionieren, dass du dann einfach du hast ja dann nicht plötzlich bessere Spieler, aber du holst vielleicht mehr aus diesen Spielern raus. Und für mich ein Beispiel, das extrem zeigt, dass es kann funktionieren, ist Bayern, der Wechsel von Kovac auf Flick. Und das kann keine Statistik wegreden, dass dort einfach ein anderer Trainer irgendwo die Spieler besser oder anders hätte können oder eine neue Stimmung in die Mannschaft hineingebracht hat und durch das ist es plötzlich gelaufen.
Ja, die schwierige Mannschaft hat jetzt endlich mal den Trainer akzeptiert.
Ja, und der Trainer war vorher schon der. Ich glaube, das spielt ja noch mal eine andere Rolle. Oder wenn einer es schon kennt, das Umfeld und so weiter. Ich glaube, der Kovac ist da relativ in ein kaltes Wasser geschmissen worden, hat die Mannschaft selber können zusammensetzen. Das hat irgendwie per se dann nicht funktioniert. Der Flick war ja vorher schon der. Ich glaube, er ist schon dem Heinkes schon Assistenztrainer gewesen, oder sie?
Das weiß ich nicht, aber sicher im. Nein, ich glaube dort noch nicht. Aber sicher beim Ding. Dort war er noch in der Nazi, würde ich behaupten.
Aber auf jeden Fall ist er schon bei Bayern gewesen.
Aber sicher beim Kovac. Ja, unter dem Kovac war er ja Assi gewesen. Dort denke ich mich. Also, natürlich, als Assistenztrainer hast du nicht das grosse Sagen. Aber ich frage mich dann gleich, okay, du wirst jetzt plötzlich Cheftrainer und plötzlich stellst du alles um und es funktioniert. Dann frage ich mich auch so ein bisschen. Wenn du offenbar gewusst hast, wie es läuft, also hast du nie geredet mit dem Cheftrainer vorher? Das ist ja eigentlich ein Team, ein Gespann war schon vorher. Oder hast du das für dich zurückgehalten und denkst, ja, wenn da meine Chance kommt, also ich will das Flick da nicht unterstellen, aber das sind so meine Fragen, die ich dann in dem Moment habe. Weil ich würde jetzt wahrscheinlich eher nicht den Assistenztrainer nehmen. Passiert ja auch selten, weil der ja irgendwie schon in dem ganzen Kuchen innen ist und die Misere doch auch ein bisschen mit zu verantworten hat.
Ja, und das Problem ist ja auch, das kennst du auch ein bisschen aus der Arbeitswelt, oder wenn du irgendwann als Praktikant angefangen hast und dann wirst du plötzlich irgendwie Vorgesetzte oder so, ist das immer ein bisschen schwierig, weil du bleibst natürlich sehr oft im Gedächtnis als der Praktikant, oder das ist manchmal auch schwierig, so ein bisschen von der Akzeptanz her. Was ich noch es kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Trainer drauf an, oder die kurzfristige Erfolg und zu welchem Zeitpunkt man vielleicht auch einen Trainer wechselt, oder? Weil es gibt ja schon Situationen, wo man muss sagen, hey, die Mannschaft ist komplett am Boden, es geht gegen Ende Saison zu, oder wir haben jetzt einfach den letzten Zwick an den Geiseln, wir müssen jetzt irgendetwas ändern. Und da gibt's ja so ein paar Spezialisten, oder? Und in der Schweiz ist für mich so ein bisschen der Uli Forte. Der ist für mich einfach so einer, der kannst du vor die Mannschaft stellen, der schreit einfach alles wahrscheinlich mal zusammen die ersten 3-4 Wochen und motiviert die Leute auch. Und das funktioniert dann meistens, oder? Also, die kommen dann neu motiviert raus, das ist auch tipptopp. Aber um irgendetwas langfristig aufzubauen, kannst du ihn aus meiner Sicht eigentlich nicht brauchen. Und das geht in verschiedenen Ländern. Also, in Deutschland hast du ja die Feuerwehrmann,
Friedhelm Funkel.
Oder jetzt in England wieder. Ja, genau. Zum Beispiel, jetzt in England hast du den Big Sam, Sam Allardyce, der noch nie abgestiegen ist aus der Premier League, wenn man ihn geholt hat. Er ist jetzt, aber es heisst jetzt wahrscheinlich, West Brom steigt jetzt diese Saison nicht ab, obwohl sie auch nicht so gut dastehen. Und, aber das ist manchmal schon ein Phänomen, oder? Und es ist auch noch speziell, wenn der Trainer dann bist, oder? Wo wirklich nur in die bescheidenen Situationen reinkommt.
Für wen man halt,
die geile Aufgabe bekommt.
Ja. Ja, aber ja, dann wird es auch schwierig, dann mal eine Mannschaft aufzubauen und sie dann auch weiterzuführen. Und ich glaube, an dem scheitert ja dann alte Trainer. Also vor allem der Saisonvorbereitung.
Aber vielleicht können sie auch nicht. Ja, weißt du? Also, aber meine Uli Forte würde ich das einfach wirklich nicht wirklich geben, weil ich glaube, das, was der Klopp irgendwie kann, was ich immer noch nicht ganz verstehe, der ist ja auch so ein Motivator. Und dass das nach Jahren nicht irgendwie abflacht und sagt so, okay, es ist nicht jedes Spiel einfach immer das Wichtigste und du kannst mich nicht jedes Mal so motivieren, aber irgendwie sieht es aus, als kann er das, im Gegensatz zu vielen anderen.
Das ist ja auch, glaube ich, und das rede ich jetzt von englischer Seite her, auch ein bisschen ein anderes System, wie in England trainiert oder gecoacht wird. Ja, ich habe das richtig verstanden. Also dort hast du wie mehrere Trainer und der Cheftrainer ist eigentlich mehr der, der im Hintergrund eigentlich alle Fäden zieht, aber an den Matches dann im Vordergrund steht und in den Trainings sind eigentlich die anderen eher verantwortlich. Aber dann wird es noch schwieriger. Er sagt, ja, jetzt schmeiße ich einfach den Trainer aus und dann so, ja, aber der ist eigentlich einfach nur so die Marionette, die da an der Seitenlinie gestanden ist. Klar, er hat sich wahrscheinlich vor dem Spiel schon heiß gemacht und motiviert.
Und hat Verantwortung natürlich. Genau. Also, meine, das,
dann rührst du am liebsten einfach den Aldi aus, oder? Weil der bringt das wahrscheinlich nichts, wenn du dann einfach den Assistenztrainer aufnimmst und sagst, ja, dann ist der halt jetzt einfach der neue Chef.
Ja. Ja, was ein anderer Punkt ist, oder? Wenn man jetzt wieder von positiven und negativen Sachen redet, oder? Also wenn man jetzt Schalke noch eines nimmt, weil du ja das am Anfang gebracht hast, oder? Man muss natürlich auch sehen, finanziell, oder? Was das für Auswirkungen hat, oder? Ich meine, aktuell zahlt Schalke 3 Trainer und David Wagner ist ganz bestimmt nicht ein günstiger Trainer. Ich habe dort irgendetwas gehört, irgendwie im Millionenbereich vom Gehalt. Anscheinend jetzt der Manuel Baum, der sei relativ einfach dann zu zahlen. Aber ein Team halt, das auch so klamm ist, oder? Wie Schalke. Und da haben wir in der Schweiz auch Erfahrungen gehabt. Oder?
Doch schön, wenn du Trainer gewesen bist und dann nur noch von dem kannst leben, dass du jetzt einfach noch dein Vertrag ausläuft und du halt einfach noch immer noch verdienst.
Ich finde es eben noch, ich finde es zum Beispiel spannend, mir kommt bei dem Thema immer der Abgang von Babbel in Luzern in den Sinn. Ich meine, der ist wirklich rekordverdächtig lang in Luzern gewesen. Ich habe die Zahl nicht da, aber es sind wahrscheinlich etwa 4 Jahre gewesen oder so. Was in der Schweiz praktisch nie geht. Und dann hat es eine Aussage, eine kleine Kritik von ihm in der Zeitung an der Vereinsführung gebraucht. Und dann ist man sich sofort eigentlich am gleichen Tag noch einig gewesen, okay, das muss man jetzt beenden, das Arbeitsverhältnis. Und für mich ist das so klar gewesen, dass es für beide Seiten wie logisch gewesen ist, okay, wir wollen es eh beenden, wir brauchen jetzt wie irgendwo noch einen Aufhänger, weil der Trainer rechnet ja auch damit, dass wenn er dort geht, dann will er ja auch nicht einfach selber künden und verzichtet durch das noch auf ein Jahr Kohle. Also muss er irgendetwas bieten, dass er rausgerührt wird. Und das ist für das Präsidium bzw. für die sportliche Leitung genauso klar gewesen wie für ihn. Und für mich relativ fadenscheinig dort, wie das abgelaufen ist. Aber es hat einfach gezeigt, wie die Mechanismen funktionieren. Du kannst auch niemandem einen Vorwurf machen. Weil, wie gesagt, der Trainer weiss, wie das Business läuft. Er weiss, wenn ich irgendwo entlassen werde, dann komme ich nachher noch so und so lange Geld über. Und das ist auch eingerechnet, weil, wie gesagt, ich muss ja nachher wieder einen neuen Job suchen und bin arbeitslos. Und der Verein weiss es genau gleich auch. Und dann hat man irgendwo in den Medien so halbherzig noch eine Schlammschlacht gemacht. Ich glaube, das ist häufiger so.
Also schön, dass wir...
Ja, es ist ja auch noch lustig.
Schön, dass wir über das jetzt auch noch reden. Ich habe das mir nämlich auch noch irgendwo notiert. Und es gibt ja einen Verein in der Schweiz, wo das ein bisschen anders läuft, als wie es du jetzt erklärt hast, Oli. Und zwar ist es der FC Sion. Und wenn du beim FC Sion nämlich einen Vertrag unterschreibst, dann unterschreibst du sehr einen leistungsbezogenen Vertrag. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite dann eigentlich Quintessenz aus dem Ganzen. Oder man sagt, man gibt dem Trainer die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Wenn er nicht erfolgreich ist, verdient er aber auch nichts. Und ich finde, das ist eben so, das sind die zwei Sachen, die man gegenübersetzen kann. Zum Beispiel, wenn man sieht, Christian Streich bei Freiburg, wo so mega lang schon dort ist und man ist mit ihm runter, man ist mit ihm rauf, man hat ihn festgehalten und auf der anderen Seite hörst du das beim FC Sion, du kannst einen Vertrag unterschreiben und so. Aber wenn du entlassen wirst, dann bist du einfach bist du weg und dann verdienst du auch nichts mehr. Also für mich ist das ja auch nicht die Lösung, aber es sind wie so zwei Sachen. Ist es blauäugig, einem Trainer einen Vertrag zu geben über 3 Jahre raus, wenn er mal ein halbes Jahr erfolgreich war, oder wäre es gescheiter, man macht es wie eine Konstante? Ich bin auch noch nicht ganz schlüssig geworden, was jetzt da das Bessere ist.
Es ist wahrscheinlich nicht das Schwarz und Weiß, oder? Wahrscheinlich ist es halt genau etwas ein bisschen dazwischen, oder? Weil, also man hätte jetzt ja auch müssen sagen, oder? Bei Schalke, oder? Ist es bei Schalke gewesen, jetzt bin ich gar nicht sicher, wo sie, glaube ich, Manuel Baum irgendwie noch eine Vertragsverlängerung irgendwie reingedrückt haben, wo hast müssen sagen, das hätte jetzt ja genau nicht müssen sein, oder? Also ich finde, langfristig ist das schön und gut, aber da soll man auch langfristige Ziele haben.
Und aber, die Verträge auch halten, oder?
Sonst,
also wenn man einen Vertrag gut macht mit einer Person, dann soll man auch dazu stehen und auch halten. Also ich finde allgemein im Fußball Verträge werden wie so das Thema für sich, oder?
Ja, ich glaube, es hat wie so ein Eigenleben im Fußball. Du kannst es echt nicht vergleichen mit dem normalen Leben. Wie gesagt, gerade als Trainer, du bist halt unter Umständen, wenn du entlassen wirst, auch 2-3 Jahre mal arbeitslos. Und das ist.
Ja. Das ist amigs dann noch lustig, oder? Dass ihre Zeit, die sie sich nehmen, um sich neu zu orientieren, meistens genauso lang geht, wie der Vertrag, der alte noch gelaufen ist. Das ist mega Zufall eigentlich, oder? Dass das immer übereinstimmt.
Und der abgebende Verein muss ja nur so lange zahlen, in der Regel, bis der Trainer wieder einen neuen Verein hat. Aber bis dann hat er natürlich auch nicht wirklich einen mega Ansporn, etwas zu finden. Also, das Coole läuft ja.
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 Ja, das erstaunt mich, aber trotzdem habe ich es irgendwie, oder? Weißt du, auch so junge Trainer, dass denn die auf so etwas setzen, weil es ist doch eigentlich viel mehr wert, wenn du wieder neu mit reinkommst. Klar, eben, kann ich jetzt sagen, oder? Je nachdem, wenn ich Geld verdienen würde und kann sagen, du, ich schaue mir jetzt ein Jahr lang alles Mögliche an im Fußball, um mich ein bisschen weiterbilden, ja, würde ich es vielleicht auch machen, aber alles, was darüber ausgeht, finde ich dann schon riskant.
Auch. Ja. Und wir werden sehr wahrscheinlich jetzt auch an diesem Abend da keine Lösung finden, um das allgemein irgendwie können zu lösen. Noch schnell eine Schlussfrage an euch. Wie lange ist der Chelsea-Trainer noch Chelsea-Trainer?
Ja. Der Frankie.
Das wäre für mich so eine Person, oder? Das ist so eine Legende als Spieler für einen Verein. Und dann hat man ihn also mit jungen Jahren ins Traineramt geholt. Und ich habe das Gefühl, man hat ihm lange Zeit gegeben. Und jetzt hat man ihm Verstärkungen hergelegt unter einem Weihnachtsbaum, unter der Sommerferie. Und so hat man relativ teuer eingekauft. Und jetzt hat man wie so das Gefühl, jetzt ist das einfach, also das Vertrauen kann ja nicht weg sein. Aber es ist immer noch der Frank Lampard. Und das ist für mich immer noch so das Gesicht vom FC Chelsea. Was denkst du, wie lange gibt man dem jetzt noch Zeit? Oder gibt man ihm überhaupt noch Zeit?
Also eben, man muss ja gesehen, oder? Also er ist relativ lang weit oben, auch an der erweiterten Tabellenspitze ist eigentlich immer dran gewesen, oder? Mit dritten, vierten Platz und so. Und dann hat er ein bisschen BS gehabt, oder? Wo er irgendwie verloren hat, unentschieden gespielt hat und jetzt sind sie, glaube ich, 8, 9 Summen, hat er jetzt gesagt, wo ich etwas Falsches sage. In der Champions League sind sie weiter. Ja, also es war noch lustig, die Zeit über Weihnachten, Neujahr, die wir ja auch besprochen haben, dort war ja Arsenal und Chelsea, oder? Dort ist vor dieser Weihnachtszeit ist Frank Lampard sicher ganz fest im Sattel gehockt und Michael Arteta wahrscheinlich irgendwie 1-2 Spiel vor der Entlassung weg. Jetzt aktuell fühlt es sich an, als wäre es andersrum. Jetzt sind sie, glaube ich, nur 3 Punkte auseinander. Und jetzt ist es gerade in die andere Richtung. Also ich habe die Schnelllebigkeit im Fußball manchmal nicht gern. Ich muss zwar ganz ehrlich sagen, in meinem Gruppenchat, wo ich mit 2 anderen Jungs habe, wo wir über England diskutieren, ist es von mir auch gefallen, was passiert, echt, wenn sie das jetzige Spiel, wo sie verloren haben gegen Man City, habe ich gesagt, ja, jetzt könnte es knapp werden gegen Leicester. Ich bin gespannt, ich kann es nicht sagen, ich hoffe es wirklich für ihn nicht. Aber nicht, weil er irgendwie einen guten Namen hat oder einen grossen Namen hat, sondern weil er es einfach verdient hat, weiter dort zu
bleiben. Ja, also ich meine, es sind schon andere Club-Legenden vorher nachher an dieser Aufgabe gescheitert und trotzdem Club-Legenden nicht geblieben. Ja. Ich bin ja ehrlich gesagt recht überrascht, wie gut sich der Zidane über all die Jahre gehabt hat. Und zwar jetzt nicht aufgrund vom, also ja, jetzt Anfangssaison dieses Jahr, sondern einfach, wo er installiert worden ist, habe ich auch das Gefühl gehabt, Real mit diesen Ansprüchen und so weiter, ob du das dann als Spieler, wo gerade neu Trainer wirst, gerade kannst packen, hat das bis jetzt auch sehr gut gemacht. Aber eben, ich glaube, andere,
ja, das
schützt sie vielleicht auch noch ein paar Wochen oder so.
Hilft auch, wenn du ein paar Mal Champions League gewinnst.
Hilft auch.
Ja, richtig. Also er hat es ja bewiesen. Also von dem her, dort bin ich überrascht, wie gut es gelaufen ist. Ist mit Real Madrid sicher einfacher als mit Union Berlin. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, schlussendlich schützen das vielleicht ein paar Wochen und dann wird man auch bei ihm sagen, okay, danke vielmals und du wirst im Vereinsmuseum, sieht man dich trotzdem noch ab und zu.
Ja, das Traurige an dieser Sache ist ja eigentlich schon, es gibt wahrscheinlich schon Vereine, oder wie es eben wahrscheinlich Real ist, es gibt wahrscheinlich super Trainer und es gibt wahrscheinlich viel bessere Trainer als ein Zidane. Zum Beispiel nehmen wir Christian Streich, den könntest du nie bei Real anstellen, aus verschiedenen Gründen, oder? Einerseits wegen seiner Einstellung, die er hat. Andererseits würden die Spielerin wahrscheinlich anschauen und sagen, du, wer bist du? Du hast mir gar nichts zu sagen. Das finde ich schon noch krass, als manchmal der Name halt bei so grossen Teams halt schon noch entscheidend ist. Und finde es auch extrem schade irgendwie, oder? Dass das nicht einfach,
ja. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt vom Trainerwechsel. Also ich glaube, das ist jetzt, ich bringe jetzt nochmal Bayern, Wechsel Kovac auf Hansi Flick. Klar, der Hansi Flick ist jetzt auch nicht die Ikone gewesen. Er ist zwar Weltmeister geworden, aber nur als Assistenztrainer. Aber er ist dort in der Nationalmannschaft gewesen und die tragenden Spieler bei Bayern sind in dieser Nationalmannschaft auch. Das heisst, er hat halt schon mal einen Rucksack mitgebracht, der positiv gewesen ist für ihn. Und so kann ein Trainerwechsel natürlich nützen. Und letztendlich, sind wir ehrlich, ich meine, das ist das, was wir bei Schalke sehen, das ist das, was wir bei ganz vielen anderen Mannschaften auch sehen. Bei Fußball ist so viel Psychologie drin. Wenn du da unten drin bist und du kommst Kisten über, die unerklärbar sind und es geht jeder blöde Schuss geht einfach rein und vorne dran musst du kaum den Fuß aufs Feld setzen und du hast schon 3-0 gewonnen. Das ist ja nur mit Psychologie zu begründen und entsprechend hat eben auch ein Trainerwechsel mit dem zu tun und nicht, dass eine Mannschaft dann wirklich stärker wird oder schlechter.
Gut, dann kommen wir doch vom Trainerwechsel zum nächsten Thema. Wechsel.
Okay, den üben wir noch, den Übergang.
Ja, das liegt am Kamillentee.
Ja, trink mal Bier. Aber du hast natürlich recht, es wartet auch da ein Feuerwerk auf uns. Und zwar geht es um Legenden, und zwar geht es um die Nummer 1 auf dem Platz. Es geht um den Torwart, den Goalie, wie man in der Schweiz so schön sagt. Und wir haben uns überlegt, was sind für uns persönlich die drei Goalie-Legenden, die uns in den Sinn kommen. Legende heisst, sie müssen einfach... Ja, also ich meine, es gibt tausende Goalies, aber sie müssen einfach wie irgendwo noch so ein bisschen mehr als einfach nur einmal einen Ball gehabt haben, sondern sie müssen einfach einmal so ein bisschen ein Begriff sein. Und ich bin sehr gespannt, was wir da haben. Ich mache gar nicht eine grosse Einleitung, sondern nehme nochmal einen tiefen Schluck, währenddem der Fabio seine Nummer 3 von den legendären Goalies uns präsentiert.
Also, und ich starte meine Reise von den Top 3 Goalies in Holland. Und dort hat es einen Goalie gegeben, der relativ gross war und relativ dünn.
Hast du ja gleich, oder was?
Ich habe genug Auswahl.
Und zwar ist die Rede von Edwin van der Sar. Und ich habe einfach so wahrgenommen als der erste Goalie. Also er war vor allem Goalie bei Ajax Amsterdam, wo er eine riesige Mannschaft vor sich hatte. Und er war so für mich der Goalie, der erste Goalie, der nicht nur einfach ein Goalie war, sondern auch so ein halber Libero. Aber ich glaube, das ist bei dieser Mannschaft von Ajax damals einfach auch Pflicht gewesen. Du hast nicht einfach im Goal stehen, sondern weil die so offensiv orientiert gewesen, du hast auch ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, so wie ich das in Erinnerung habe, ist er der Erste gewesen, der da so ein bisschen angefangen hat, auch mit seinen Beinen etwas anzufangen, nicht nur mit seinen Händen. Und ich meine, ja, wir wissen, ist das mittlerweile schon fast Standard bei den modernen Goalies. Und er ist für mich so ein bisschen der Anfang gewesen von dem. Darum ist er bei mir auf dem Platz 3.
Er hat ja einmal auch einen recht geilen Rückpass bekommen. Ich habe es mir leider nicht aufnotiert. Es ist mir nur jetzt gerade in den Sinn gekommen, wo du über ihn angefangen hast reden und wegen den Füßen geredet hast. Irgendeiner an einer EM oder WM hat er irgendwie einen hohen Ball zurückgespielt bekommen, irgendwie von 30 Metern von einem Außenverteidiger, glaube ich. und hat ihn einfach relativ locker abgenommen. Aber zu dieser Zeit ist das Herz schon eher in die Hose gerutscht, wenn du denkst, so, oh, die wenigsten Goalies hätten da zu dieser Zeit.
Ja, der war jetzt nicht der talentierteste Fußballer, gar nicht. Aber er hat, glaube ich, einfach in dieser Zeit bei Ajax müssen ein bisschen Fußball können spielen, weil es ist gar nicht anders gegangen mit dem System.
Ja, das ist so.
Ja, was er alles gewonnen hat, würde ich jetzt nicht erwähnen, ja, aber hat auch einige Titel geholt.
Nein, das. Ja, das ist sicher.
Schön,
ja.
Nummer 3. Adi, was gibst du uns Schönes?
Ja, bevor ich zu meinem komme, ich habe kurz so ein bisschen überlegt, oder, was braucht ein Goalie, oder, dass er gut sein kann. Oder? Und für mich war es wirklich so ein bisschen, eigentlich das Wichtigste muss irgendwie sein, dass er so eine Sicherheit ausstrahlt, dass irgendwie nie hast müssen Angst haben, wenn er in deinem Team oder in einem Team, wo du irgendwie verfolgt hast, gespielt hat, eben, dass er gute Reflex muss haben, ist klar. Ich habe jetzt ein bisschen weniger auf das Fußspiel geschaut, weil eben, das sind ja Legenden, aber ja.
Entschuldigst du dich gerade für deine Auswahl?
Voll übel.
Nein, gar nicht. Ich weiss bei gewissen im Fall gar nicht, wie gut die wirklich gewesen sind mit dem Fuß, muss ich sagen. Aber was sie sicher gehabt haben, sind alle extrem starke Leader gewesen und haben von hinten können führen, anpeitschen. Mein Nummer 3 ist der, jetzt hätte ich fast den Sohn gesagt, aber es ist der Peter Schmeichel,
oh Mann.
Es
gibt
den Kaspar Schmeichel.
Ja, den muss man drauf haben auf einer Liste mit dem Top 3, Entschuldigung.
Ja, haben wir alle drei
gehabt. Ja, ich habe halt vor allem bei Manchester United ein bisschen gesehen, dort, wo er die Champions League gewonnen hat, 5-mal Premier League gewonnen, 3-mal FA Cup gewonnen. Und er ist allgemein eben, er ist relativ gross gewesen. Er ist immer noch gross natürlich, 1,96. Er ist sehr eine ruhige Person gewesen. Eben Penalty, wenn ich im Kopf habe, hat er auch relativ gut gehabt. Und ja, aber für mich ist er auch so ein wahrer Leader gewesen. Und trotzdem, dass er irgendwie eine rechte Leader-Type dort bei Manchester drin hatte, wie Roy Keane, Jaap Stam und so weiter, ist er trotzdem dann noch einmal von hinten wirklich der Ruhepol gewesen und hat extrem lange auch kein Goal bekommen. Das ist mehr so in Erinnerung.
Ich glaube, zu meiner Kindheit auf dem Schulhausplatz hat es nur Goalie-Liebling gegeben von ihm, die rumgelaufen sind.
Ja, das ist kann ich sehen,
ja, ich mag mich an EM erinnern in Schweden, aber ich tue mich lieber nicht so an das erinnern. Das ist für mich Peter Schmeichel, aber ich habe ihn auch auf der Liste gehabt. Ist ja auch ein mega Viech gewesen, also irgendwie 1,96 genau. Also, wie gesagt, ich habe ihn auch drauf gehabt da bei mir. Zweifacher Welttorwart gewesen. Der einzige Goalie übrigens, der im laufenden Spiel 2 Goal geschossen hat einmal. Und er ist halt, aber ich glaube, wieso, dass er eine Legende war, ist halt einfach, weil er eben exzentrisch war, weil er extrem viel rumgelärmt hat. Und darum halt eben, wie gesagt, auch nicht nur einfach seinen Job erledigt hat, sondern eine Persönlichkeit war. Und ich glaube wirklich, wenn du als Verteidiger den einen hinter dir gehabt hast, dann hätte dir das auch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Und ich nehme nicht an, dass ich jetzt jemandem da etwas wegnehme, wenn ich noch schnell auf seinen Sohn zu sprechen komme. Weil ich finde es sehr, sehr legendär, dass sein Sohn ja jetzt auch wieder Nationalgoalie ist für Dänemark, der Kaspar Schmeichel. Und bei Leicester ja, glaube ich, auch nicht allzu schlecht spielt. Und es ist einfach irgendwie wie geil, wenn du wieder einen Schmeichel zwischen den Torstangen hast. Gut, meine Nummer 3 ist ein bisschen bescheidener in der Schweiz, aber ich finde den Legendenstatus für mich persönlich Jürg Stiel. Ich finde, wir dürfen da auch mal ein bisschen den Schweizer oder dann ein bisschen abgrasen. Was für mich lustig war, für mich ist der Jürg Stiel so ein absoluter Ur-St. Galler. Ich weiß nicht, einfach in meiner Erinnerung, für mich ist es eine Verknüpfung mit St. Gallen und das ist eigentlich, also fangen wir mal damit an, dass er in Baden geboren ist, also eigentlich ein Aargauer, hat auch in Wettigen angefangen und hat dann man könnte ihn genauso gut mit dem FCZ in Verbindung bringen. Der hat auch zweimal gespielt. Mit St. Gallen ist er auch Meister geworden. Das war sein grösster Erfolg gewesen. Und, eben, er ist halt auch einfach einer, der zum Beispiel bei den Interviews halt einfach, die Schnauze aufgemacht hat. Er ist nicht einfach ein 0815-Goalie gewesen, der seine, Phrasen runtergeleert hat. Und ich habe ihn nachher auch bei Gladbach sehr geil gefunden. Und was mir von ihm, so das legendärste Goal, oder eben das legendärste Save von ihm, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist an der EM, nein, WM ist das gewesen. 2004.
Ist nicht in Portugal?
Mo, Portugal.
Mit dem Kopf.
Ja, ja, oder? Genau. Wo ja. Gegen Kroatien. Schaut euch das an auf YouTube, wenn es euch gerade nicht ein Begriff ist. Er steht viel zu weit vorne, es gibt einen hohen Ball und er kann ihm zurückgehen, kann er ihn mit der Hand noch, also nicht stoppen, sondern einfach verlangsamen den Ball, springt eigentlich um den Ball herum, schlittert ins Goal, liegt im Goal innen und kann nachher den langsam auf ihn zurollenden Ball mit dem Kopf stoppen.
Lacht, glaube ich, sogar noch dabei.
Also etwas habe ich vorher und nachher nie mehr gesehen.
Lacht, glaube ich, sogar noch dabei, nicht am Schluss.
Ja, ja, voll. Also, es ist dann natürlich nicht mehr unter Bedrängnis gewesen, aber es ist so eine geile Aktion gewesen. Und das ist für mich Jörg Stiel pur. Einfach irgendwie speziell. Also, sprich, so einen hast du halt nicht allzu viel auf dem Platz. Er ist auch für einen Goalie bescheiden gross gewesen. Eben, wenn du jetzt gerade mit einem Peter Schmeichel vergleichst, der ist einiges kleiner gewesen. Und eben, ich glaube, für ihn war es zum Beispiel auch noch gross gewesen. Er ist auf Mexiko, ist nicht allzu lange dort gewesen, hat aber genug fließend Spanisch dort gelernt, dass er nachher bei Gladbach als Übersetzer gearbeitet hat, eine Weile lang. Ist heute übrigens Juniorentrainer beim FC Basel, also auch nicht St. Gallen.
Okay.
Ja, meine Nummer 3. Wir kommen zu Nummer 2 und du bist wieder dran, Fabio.
Ja, auf meiner Nummer 2 ist ein bisschen etwas, er ist goaltechnisch jetzt nicht so wahnsinnig Erfolg gehabt, aber er ist mir einfach geblieben als Goalie. Und zwar hat man ja immer gesagt, oder man sagt es immer noch, Goalies müssen ein bisschen verrückte Vögel sein und irgendetwas Spezielles, so eine Macke haben. Und für mich absolut passt das genau wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist bei mir auf dem Platz 2 ein ungarischer Goalie. Und zwar hat er mehrheitlich in der Bundesliga für Furore gesorgt. Und zwar erstens mit seinen Paraden und zweitens mit seinen Trainerhosen.
Oh ja, sehr geil. Die grauen Trainerhosen.
Und zwar, die grauen Trainerhosen. Und zwar handelt es sich um den Gabor Kirei, der damals lang bei Hertha im Goal gestanden ist. Und einfach für mich so, wenn ich an einen Goalie zurückdenke, also an eine Legende, an einen Goalie, da kommt man einfach wie nicht dran vorbei, so einen. Und der hat dann auch lustige Szenen gehabt, eben mal eine Riesenparade oder mal ein eigenes Goal oder irgendein Flop, der ihm passiert ist. Also hat so alles im Repertoire gehabt, von mega gut bis hin zu katastrophal. Und eben der Tick mit seinen Trainern, das habe ich einfach noch speziell gefunden, hat sich ein bisschen rausgeragt aus dieser ganzen Masse an Goalies, die es ja gibt oder gegeben hat. Ja, und darum ist er bei mir auf dem Platz 2. Nicht, weil er gesund und erfolgreich war, sondern
er modisch Trends gesetzt hat.
Er hat versucht, einen Trend zu setzen. Es hat nicht
Erfolg. Es gibt Stadtteile in der Schweiz, wo du durchaus häufiger die grauen Trainerhosen antriffst am Sonntagmorgen oder sonst.
Die sieht man heute noch, das ist alles richtig. Ich bin nicht ganz sicher, ob er der Ursprung ist von denen, aber er hat sicher einen grossen Teil dazu beigeleistet. Dass man Trainerhosen salonfrei gemacht hat.
Nice.
In dem Fall das, wo der Karl Lagerfeld
ja, genau.
In die Weissglut getrieben hätte. Oder? Weil er hat ja außerhalb von der Heimen Trainerhosen. Also er hat sein Leben nicht im Griff.
Das ist Karl Lagerfeld, genau. Ja, Adi, wer ist dein 2?
Irgendwie schon Angst, dass der Fabio durch das Mikrofon durchspringt, weil ich traue ihn fast nicht zu nehmen. Irgendwie muss er ihn wahrscheinlich drin haben, aber ich muss ihn jetzt trotzdem nehmen. Ich habe Gigi Buffon.
Ah, verdammt. Jetzt hast du mir den letzten weggenommen. Jetzt habe ich gedacht, ja gut, jetzt soll ich noch schnell einen drauf. Buffon.
Ja, geil.
Okay, jetzt bin ich ausgeschossen.
Ich kann auch einen anderen nehmen.
Nein, ist gut. Ich rede einfach auch noch ein bisschen dazu.
Ja, das ist doch auch gut.
Nein, der Buffon ist für mich absolut einer der besten Goalies, die es je gegeben hat. Aber für mich hat er das Gefühl gehabt, für mich eine Legende, die spielt nicht im Fußball. Und ich kann mich eigentlich auch sehr mal hinziehen. Ja. Darum
er spielt ja kein Fußball. Er spielt noch.
Also ja, er spielt.
Er ist ja, also er wird nicht mehr eingesetzt. Ja, ja, gut. Ja. Er trainiert noch.
Nein, also ja, eben, grundsätzlich gebe ich dir recht. Oder Legende hätte ich jetzt auch eher eigentlich Leute genommen, nicht mehr würden spielen, aber bei mir ist es halt einfach so ein bisschen, es ist ihm sein, ja, ein bisschen längere Karriereende, sage ich jetzt mal. Ja, und er ist natürlich eben halt einfach bei bei Juve, oder, ist natürlich einfach sehr, sehr prägend für mich.
Bei Parma meinst
Parma du? Angefangen, ja.
Bei Parma habe ich ihn fast nicht mitbekommen, oder, muss ich sagen. Oder? Weil er hat mit 0-1, 0-2 hat er zu Juve gewechselt. Von damals für 52 Millionen. Ich glaube, das hat sich dann über fast 20 Jahre wahrscheinlich gut amortisiert. Sein Abstand.
Und trotzdem ist Parma pleite gegangen.
Logisch. Nein, aber was dann halt schade war, ist, dass er seinen Abstecher nach Paris habe ich ein bisschen angefunden, aber habe es irgendwie mutig gefunden von ihm. Von dem her trotzdem muss ich sagen, Kudos, dass du das gemacht hast. Ist in dem Alter und obwohl du eine Legende bist, sicher ein Risiko gewesen, aber ich glaube auch dort hat er gezeigt, dass er einfach immer noch sehr, sehr guter Goalie ist und ist jetzt 42, in der Nazi natürlich ein grosser Rückhalt und ja, sehr, sehr charismatisch, muss ich sagen.
Absolut, und das Wort Legende trifft
auf jeden Fall, absolut, ja, definitiv. Und eben spielt und spielt und spielt und spielt und spielt und spielt. Und also es ist jetzt so ein bisschen wie die fußballische Version von den Scorpions, wo glaube ich vor 10 Jahren oder so den Rücktritt gegeben haben und seither immer noch am Touren sind, einfach ihre Abschiedstournee seit gefühlten 20 Jahren. Das ist so ein bisschen Buffon, ja. Aber eben, also auch ich ja, würde noch ein bisschen etwas dafür geben, um ihn noch einmal zu sehen, definitiv. Weil der ja, ist halt einfach, wie man gesagt hat, eine Legende. Erlebende oder spielende.
Wechselt dann eigentlich irgendeiner mal noch zum FC
Sion? Ja, das wäre nicht erst.
Ja, der Gossard hat ja gute Beziehungen zu Juventus.
Und vor allem ehemalige italienische Weltmeister.
Und zu abgehalfterten Profis meinst du auch noch, oder?
Gut, ich übernehme an dieser Stelle. Jetzt habe ich kein 2 mehr. Also ich mache es so, ich rühre einfach einen Namen in die Runde und ihr sagt alles, was euch dazu in den Sinn kommt. Fabien Barthez.
Glatzenküssen, oder?
Richtig. Nicht so gross, ja, aber ein riesen Sprungreflex, also riesen Sprungkraft.
Immer für einen riesen Reflex, oder? Aber auch.
Ja, riesen Reflex auf der Linie.
Aber auch charismatisch. Also auch einer, wo du als Verteidiger weißt, wer du im Rücken hast.
Absolut. Ja. Ist auf meiner Liste von den erweiterten Top-Goalies. Ja. Eben, vor allem immer noch markant, auch da wieder etwas Spezielles. Er hat immer einen kurzen Liebling gespielt, was abtypisch ist für Goalie.
Du hast schon den Blick mehr so ein bisschen aufs Modische gelegt heute.
Richtig. WhatsApp ist mein Nummer 1 kurz.
Ja, das ist klar, welches aus dem kommt. Aber ich
also
hätte ja auch auf meiner Liste, aber dann nimmt er
nicht. Geil wäre, wenn du jetzt würdest sagen, darum drehst du nicht so viel Haar, wegen Fabien Barthez.
Richtig, das ist genau die Intention, der Grund, wieso das so ist.
Das ist übrigens 1,83, ist wirklich sehr klein.
Und immer T-Shirt. Nein, aber eben, er hat auch, also ist auch Weltmeister geworden, Europameister, glaube ich. Also der hat auch eine riesige Spannung gehabt, als er Nummer 1 war. Wobei er ja nie das Nummer 1 war, er hat immer mit dem 16 gespielt.
Das ist richtig, ja. 16.
Ja. Ja, aber das ist noch speziell. Es gibt ja den Goalies, die gesagt haben, ich wollte gar nicht das 1 sein, ich bin immer eine andere Nummer und die dann halt gerade die ganze Karriere wieder mitnehmen.
Mhm. Ja.
Ja, also ist sicher auch natürlich eine Legende. Aber eben, ich habe ihn immer auch noch im Kopf gehabt, dass er halt immer wirklich noch ein bisschen für einen Bock halt an mich noch. Also er hat sicher mehr extrem viel rausgeholt, aber er hat ab und zu zwischen ihnen auch noch ein bisschen mehr Böcke gehabt als andere grosse
Goals. Ja, ich habe jetzt auch vielleicht auch mehr so ein bisschen den Charisma-Aspekt mit ihnen genommen.
Das ist ja absolut fair.
Da braucht es ja auch. Da braucht's ja auch. Dass man, ich habe das Gefühl, in der Gilde von diesen Goalies, du musst ein spezielleren Typ sein als die anderen. Damit du dich
kannst voll, also häufig.
Also eben, die einen machen es durch Fehler und die anderen machen es durch irgendwelche ästhetische Sachen.
Ja, aber häufig ist es doch so, wenn man das mal schnell so ein bisschen rausfiltert, dass der Goalie hat, also ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten, aber häufig hat der Goalie mehr Persönlichkeit als die ganze Abwehrreihe zusammen. Also wahrscheinlich muss er das einfach auch haben, weil er hinterher einfach auch dirigiert und umlernt und weiss ich was alles.
Ja, aber du trainierst ja eigentlich auch allein. Du bist eigentlich mehrheitlich von dem Training trainierst du allein. Du bist ein bisschen eine One-Man-Show hinterin. Und wenn dir ein Fehler passiert, dann ja, wissen wir, was passiert. Also, das ist schon eine spezielle Position, absolut.
Du musst wahrscheinlich schon speziell sein, dass du dich entscheidest, Goalie zu werden und dann das auch durchziehst, glaube ich auch, ja. Absolut. Gut, wunderbar. Das zwei von, haben wir alle zwei durch? Ich habe gerade den Faden verloren. Ja. Okay, ja. Dann kommen wir zum Eis. Ich zittere ein bisschen wegen meinem Eis, aber Fabio.
Ich glaube, gross zittern musst du nicht, weil er spielt nicht mehr.
Ja, meine auch nicht, meine Nummer eins.
Ja, also ich war am Schwanken, aber ich habe mich dann für den entschieden, weil er mir halt einfach noch so als wirklich als Goalie, als fliegender Goalie mit bunten Outfits in Erinnerung geblieben ist. Ich habe gar nicht so viel von ihm mitbekommen an der WM damals, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber er ist so. Und durch das habe ich dann so ein bisschen den Fokus auf ihn gerichtet und ich habe dann mal so Videos geschaut und musste sagen, es war schon noch ein crazy Fußballer gewesen. Und zwar reden wir vom Jorge Campos. Mexikanische Nationalgoalie, drum bei mir ein Name, hat mehrheitlich in Mexiko oder in Südamerika gespielt. Ich glaube, in Europa ist er einmal gewesen, aber nicht lang. Aber so erfolgreich, wie er war, weiß ich es gar nicht. Aber es war für mich einfach so der Inbegriff von einem Goalie. Er fliegt. Und zwar wie so ein Vogel. Und er hat dann noch so T-Shirts angehabt und darum Kanarienvogel. Einfach so einen, wenn ich einen Goalie müsste nennen, würde ich einfach ihn nennen, weil das ist so schön geflogen.
Du bist unglaublich ästhetisch ja, am Start. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist unglaublich.
Der falsche
Podcast. Ich hätte andere Goalies können nennen, die mitspielen, die Goal schießen und so weiter. Aber ich habe einfach gedacht, irgendwie muss ich da aus dieser ganzen Masse etwas können mit rausnehmen.
Also nicht draussen, weil wenn irgendjemand jetzt draussen zulässt und der Plan hat, einen Mode-Podcast zu eröffnen oder anzufangen, Fabio hätte noch ein bisschen Kapazität und vor allem, ja, ich glaube, ein Flair dazu.
Vor allem was Goalies betrifft.
Ja, das können wir vielleicht noch lösen.
Aber so, ja, wir haben ja vorhin geredet oder, vom Fabio Bachtes, wo man gesagt hat, mit 1,83 ist er klein. Oder?
Campos ist noch kleiner gewesen.
1,70.
Ja.
Also 1,68 habe ich gesehen. Das ist Wahnsinn, eigentlich so eines.
Der Maxi-Box vom Fußball.
Die Sprungkraft, die er gebraucht hat, um die zu fischen, ist dann noch viel, viel eindrücklicher. Und er hat
ja,
und er
hat auch, also ich habe nur noch im Kopf, dass er auch noch so ein paar üble Höcke hat können schlagen und
Ausflüge, er hat viel Ausflüge gemacht, ja, er war auch so eine Goalie, ja, der den Ball genommen hat und einfach das Gefühl hat, jetzt gehe ich mal und lauf. Und, ja, eben, so eine Goalie, der halt auch ein bisschen etwas vom Spiel hat wollen haben, nicht nur ich warte zwischen meinen zwei Pfosten, bis der Ball kommt, sondern ich gehe auch mal ein bisschen proaktiv mitmachen. Und das finde ich echt noch cool bei einem Goalie. Das ist ja heutzutage gang und gäbe. Man kennt ja nicht mehr anders.
Gut, er ist noch ein bisschen weiter raus, oder? Und hat manchmal noch den Angriff eingeleitet, statt nur zu retten, wie heutzutage. Das war ja manchmal der Jenseits gewesen, oder? Wenn er fast in der Mittellinie noch die Pässe verteilt hat. Aber,
Ich bin nicht ganz sicher, was zuerst war, ob er oder das, was man im FIFA-Amix macht, dass man einfach den Goal ich weiß nicht, wer angefangen hat, ob er es erfunden hat.
Oder inspired so. By.
Ist das Campos-Taste?
Genau.
Genau.
Wunderbar, Adi, dein Eis.
Ja, du, ich glaube, wir können gerade zusammen wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Ausser du bist noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit.
Ich fürchte nicht.
Für mich ist es relativ klar gewesen, für mich ist es der Titan.
Yeah. Ja.
aber wir können das sonst auch zusammen durchmachen. Es ist, ich habe jetzt nicht irgendwie gross irgendwie auf Zahlen geschaut. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist halt aufgefallen, oder, als extrem verbissene und als ich dort als Kind ihn so gesehen habe, ist es manchmal schon ein bisschen abschreckend gewesen.
Warte mal schnell, ich glaube, es ist schon der meisten klar, wir sagen noch schnell Oli Kahn. Für
Entschuldigung,
habe ich nein, das gar nicht gesagt. Nein, du hast nur gesagt. Also wie gesagt, es ist ja eigentlich, ja, aber...
Ja. Also Modisch ist leider nicht so viel zu bieten, darum enthalte ich mich da der Diskussion.
Ja, schöne Matte kam im KSC am Anfang noch und nachher auch in den Anfangsjahren, das ist richtig. Aber ja, verbissen, ja. Absolut. Wir sind dazwischen.
Ja, und ich habe halt vor allem eben bei Bayern und in der Nazi wahrgenommen. Ich hätte es bei Bayern habe ich es fast noch ein bisschen verbissener irgendwie. Also ist es einfach meine Erinnerung, die weit zurückgeht. Und durch das habe ich auch immer sehr unsympathisch irgendwie gefunden und eigentlich fast mit dem Moment, wo er eigentlich aus meiner Sicht die Karriere beendet hat, habe ich auch noch einmal angefangen, ein bisschen, zurückzuschauen und gesehen, dass viele Sachen gewesen sind, um alle anderen zu schützen. Nicht jetzt irgendwie, dass er jemanden gebissen hat oder mit dem gestreckten Bein rausgekommen ist. Das ist nicht zum Schutz von der Mannschaft gewesen, aber auch seine Interviews und so. Und sein Auftreten hat einfach, ich glaube, die Person hat einfach vielen Stürmer und Angreifer auch Angst gemacht und ich glaube, das ist auch so genau richtig.
Ja, vor allem zwei Persönlichkeiten, das habe ich so ein bisschen im Kopf, oder? Der auf dem Platz, der aggressive, der verbissene, der emotionale auf dem Platz. Aber nachher, neben dem Platz, mit den Interviews, haben wir so das Gefühl, okay, das mit den Eiern, das ist schon auch noch so kurz, aber einfach das Gefühl, eben, wenn er Interviews geht, immer sehr sachlich und analysiert und so und Sachen. Aber so wie so zwei verschiedene Typen.
Ja.
Ja, also das stimmt und das haben wir euch auch jetzt, also beziehungsweise jetzt ist er bei Bayern ja im Vorstand, aber vorher, wo er noch beim ZDF als Moderator gearbeitet hat oder Co-Moderator, haben ja viele Leute gesagt, hey, krass, der ist ja wirklich sympathisch, dass er viel Ahnung hat vom Sport, sowieso keine Frage. Ich muss sagen, ich finde, er hat wirklich so die, also nicht nur er hat zwei Seiten gehabt, sondern er hat auch so in den Zuschauern zwei Seiten ausgelöst. Also mir zum Beispiel. Auf der einen Seite hast du ihn können an die Wand klatschen, weil du ihn einfach so unsympathisch gefunden hast, weil er halt einfach auch bei einem polarisierenden Verein gespielt hat und nichts über den Sieg gestellt hat. Und gleichzeitig hast du ihn aber einfach auch genau für das müssen bewundern, dass er so einen Ehrgeiz gehabt hat, dass er wirklich, wenn alle anderen schon lange gefunden haben, so, okay, hey, wir sind schon Meister, wir sind schon 10-mal Meister geworden, weiss ich was, hat er nochmal sich können motivieren und hat jeden auf dem Platz so angetrieben, dass die auch säckeln bis zum Letzten. Es ist so, ja, also wie gesagt, ich finde, es zeigt halt einfach, dass du mit perfektionistischem Antrieb, mit dem absoluten Willen, was du mit dem eben auch kannst erreichen, und das ist ja irgendwie auch geil. Und gleichzeitig, ich glaube, auch in Deutschland hat er halt ein bisschen polarisiert, weil er so ein bisschen das böse Klischee vom arisch-perfektionistisch-aggressiven Deutschen irgendwo so ein bisschen verkauft hat, was aber dann gleichzeitig auch gezeigt hat, okay, aber es hat jetzt in dem Fall auch wirklich funktioniert. Und er ist schon sehr angefeindet worden in den Stadien. Man hat ja Affengeräusche gemacht, mit Bananen nach ihm geschmissen und weiss ich, was alles wüsste.
Goldball hat er auch gerade bekommen in Freiburg.
Er hat
blühtend weitergespielt. Einfach sagen, auch so sportsmanntechnisch. Das hat jeder andere Fußballer. 99% der Fußballer wären abgelegen und wären.
Gerade Fußballer, ja, sowieso. Ja. Eishockey-Spieler vielleicht auch, aber das haben wir ja das letzte Mal diskutiert. Das ist der eine, und ich meine, er hat, also du hast gesagt, bei Bayern hat er extremen Erfolg gehabt, ist Welttorhüter gewesen, Weltpokal gewonnen, Europameister, der einzige Goalie, wo jeder Ballon d'Or gewonnen hat, wie wir Franzosen sagen, Ballon d'Or. Ja. Richtig ausgesprochen, weiß nicht. das ist Französisch. Ja, und dann der tragische, also ich finde, wir haben auch schon mal darüber diskutiert, dass so Helden irgendwo in dem Moment richtig zu Helden werden, wenn sie eben auch mal scheitern. Weil dann werden sie menschlich. Und, und das ist bei ihm für mich, dass das WM-Final war, gegen Brasilien.
0-2.
Wo die Mannschaft eigentlich.
Der Krabbler, oder?
Genau, wo die Mannschaft eigentlich nur dank ihm überhaupt in das Final gekommen ist. Weil die Mannschaft war durchschnittlich gewesen und er hat eine absolute Spitzenturnier gespielt. Und dann passiert ihm der Fehler, ausgerechnet im Finale. Und dann, wegen dem, werden sie nicht Weltmeister. Ja. Und ich finde, das ist so für mich auch so ein Punkt gewesen, wo ich ihn anders angefangen habe, wahrnehmen.
Ja, also ich habe eigentlich noch zwei Punkte, wo ich Ihnen, wieso es mir auch dort aufgekommen ist. Das eine ist, WM 06, wo ich finde, immer noch die absolut falscheste Entscheidung. Ich würde nie pro Jens Lehmann gehen, ob persönlich oder sportlich. Aber ich glaube, ich
hätte du bist nie Größe persönlich gezeigt, pro Jens Lehmann gehen. Hast du richtig verstanden?
Ja, also ich würde ihn persönlich, also als Persönlichkeit oder als wie er als Mensch so gegen aussen auftreten ist, würde ich jetzt nie sagen, ja, ich würde Jens Lehmann irgendwie sympathisch finden.
So, nur schnell so für, sagen, also für das Protokoll, ist gut.
Ja, nein, aber dort hat es mich gedacht, obwohl sie so einen Fight hatten und sich wirklich, glaube ich, auch nicht so haben mögen, er hat im Spiel um Platz 3 dürfen spielen und er hat trotzdem irgendwie die Grösse gehabt, einmal gegen aussen, ich weiß nicht, ob es innen auch so war, das zu machen. Ich glaube, andersrum wäre das genau nicht so gewesen. Und das hat einerseits wahre Grösse gezeigt. Und ich habe von letztem Jahr ist der Podcast von Kicker Meets the Zone, ist der Podcast, ist er auch noch einmal in meinem Interview. Er ist sehr, sehr sympathisch, eben, von der Zeit, wo er jetzt wieder zurück zu Bayern kommt, redet, macht einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, auch einen sehr, sehr weltoffenen Eindruck, wo weiss, um was es geht. Und Ja, das sind auch noch einige Gründe, um mir noch ein bisschen höher aufzusetzen.
Ich möchte vielleicht abschließend auch noch mal auf die Szene eingehen oder auf das Turnier eingehen. Ich glaube, dort hast du mit einem Jens Lehmann und einem Oliver Kahn hast du zwei absolut verbissene Sportler gehabt, die halt sich auch gegenseitig gepusht haben. Also, mögen haben sie sich sicher nicht, aber die sind so ehrgeizig beide gewesen und das ist ein absoluter Glücksfall natürlich für eine Mannschaft. Wenn du musst irgendwo als Trainer gespannt zusammenheben, Andi Köpke dort in charge, musst schauen, dass es nicht eskaliert, aber die zwei pushen sich natürlich gegenseitig so ins Unendliche. Das ist schon, das zu sehen, habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und dann aber gleich die Szene, dann in dem Moment, wo es darauf abkommt, wo der Kahn auch realisiert, ich komme jetzt nicht rein in dem Spiel. Wie weit, dass es Kalkül war oder was auch immer, ist müßig zu diskutieren. Es war eine geile Aktion. Es hat schlussendlich der Sache dient, nämlich der Mannschaft, die dann dort gegen Argentinien auch gewonnen hat. Also von dem her absolut grosse Nummer, ja, sicher.
Aber man muss natürlich auch Jens Lehmann sagen, oder, dass er unter dem Druck nicht zusammenbricht. Oder ich meine, du weißt, er ist im Hintergrund und wenn du zwei Eier bekommst in den ersten zwei Spielen, dann sind die Stimmen sehr laut im Land. Du sollst wieder raus. Oder? Und auch dort muss man ihm halt sagen, sportlich, ja, dass du das kannst verkraften, Chapeau.
Ja, ja, definitiv.
Ich finde es schade, hat niemand von euch den Team Wiese auf die Liste gesetzt.
Im Wrestling-Podcast, wo wir am Mittwoch aufzeichnet, kommt der Nein, haben wir nicht.
Ja, nein, aber es sind doch schöne
Sachen. Ja, ein paar wirklich schöne Namen und schöne Erinnerungen, auch die Goalies. Geil gewesen.
Unser heutige heiße Herdöpfel, den ich bringen darf, ist ein bisschen negativ angehaucht, muss ich sagen. Oh. Es geht um das Jahr, es geht um die EM, die uns bevorsteht in diesem Jahr, die jetzt ja verschoben worden ist. Und ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl für die EM, obwohl ich mich eigentlich freue. Aber ich habe aus mehreren Gründen ein bisschen Angst. Ich werde euch das erst kurz einleiten. Man hört in den verschiedenen Ligen schon, dass die Spieler müde sind. Man sieht bei Bayern, dass sie kaputt sind, dass sie nicht mehr mögen, irgendwie, wieso auch immer, mit so einem breiten Kader. Man sieht bei anderen Teams, dass sie ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufen. Man hat jetzt eine Saison, wo man Premier League hat am 23.05. Schluss und das Champions League-Finale ist am 29.05. Und der Start der EM wird am 11.06. stattfinden. Und einerseits gehe ich davon aus, irgendwie die Topstars werden wahrscheinlich einfach relativ müde anreisen. Noch schlimmer als sonst. Und wir haben eine Pandemie, die ja wahrscheinlich bekannt ist.
Den meisten Leute, ja, wahrscheinlich.
Den meisten Leuten bekannt ist, wo das eine oder andere trotzdem auch noch ein bisschen durcheinander bringen kann. Und ich habe wirklich Angst, dass die EM21 wirklich so ein bisschen zu einer Farce kommen kann. Einerseits sportlich jetzt nicht wird die Geschichte eingehen und dass uns vielleicht das eine oder andere irgendwie auch mit Krankheiten und so irgendwie ein Spiel wird eigentlich ein bisschen Verzerrung geben. Und ich wollte jetzt fragen, wie seht ihr das? Steht ihr da positiver gegenüber oder glaubt ihr?
Also ich darf sagen, mich interessiert die EM relativ wenig. Ich konzentriere mich mehr auf Club-WM.
Und ich sehe es völlig anders. Ich finde, das wird die beste EM, die wir je gesehen haben. Weil es werden Mannschaften voraus mitspielen oder oben mitspielen, die sonst nicht so eine Chance haben. Ich glaube, genau für die ist eine Chance. Und am Schluss wird die Mannschaft Europameister, die im Februar die Saison beendet und dann einfach 4 Monate Zeit hat, um sich auf die EM vorzubereiten. Malta ist nicht dabei.
Okay. Ja, ich weiß.
Das ist eines von den wenigen Ländern, die
Georgien gegen Schweden im Finale. Ich sage euch, das wird.
Es ist auch schon fast schwierig, dich nicht mehr zu qualifizieren für die Turnier. Ja. Ja. Nein, also das war natürlich vorher Blödsinn. Also ich freue mich auch auf das Turnier. Ich sehe es auch als Problem. Ich weiß auch nicht, Fabio, wenn du sagst, ja, jetzt werden irgendwie kleine Mannschaften haben eine riesen Chance.
Ist ein Witz.
Ganz ehrlich, kleine Mannschaften spielen halt einfach auch häufig nicht einen geilen Fußball. Und da bin ich dann halt wahrscheinlich auch, ich habe es schon ein paar Mal gebraucht heute, aber ich bin der Traditionalist. Für mich müssen von diesen grossen Mannschaften mindestens 3 im Halbfinale einfach sein. Ich wollte habe im Viertelfinal-Duell von grossen Namen gesehen. Und da wollte ich nicht nur eben irgendwie zweite- oder drittklassige Mannschaften, die irgendwo halt einfach sich reingemauert haben, mit einem destruktiven Fußball nachher noch dort aufgesehen spielen. Wie eigentlich Griechenland damals oder Island meinetwegen oder so.
Also ich glaube schon, dass sich am Schluss die Mannschaften werden durchsetzen. Also Stand jetzt, dass es überhaupt ein EM gibt, dass sie durchgeführt wird. Kommt ja, dazu. Aber ich glaube schon, dass es vor allem die Grossen, weil ich habe das Gefühl, die Grossen haben noch mehr eine Breite auch in der Nationalmannschaft. Und das sagt man jetzt auch bei den Clubs, dass die Vorteile haben, die eine relativ gute Breite haben im Kader. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel aber die deutsche Nationalmannschaft, die englische Nationalmannschaft anschauen, da ist schon relativ viel rum. Klar sind die alle erschöpft und müde, weil sie eine ganze Saison hinter sich haben. Aber die meisten spielen dann noch europäisch und dann dort noch abspielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, dass die das können auffangen. Und jetzt im Vergleich zum Beispiel zu anderen Mannschaften, wo das ein bisschen schwieriger ist, wenn die auch ihre Saison durchspielen, werden sie ein bisschen weniger Spiel haben, aber am Schluss werden sich die Grossen dann gleich durchsetzen. Aber ja,
wenn du die Breite...
Also wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, was bei England rum sind, und dann, das ist ja das, was man momentan sieht, dass vor allem sich Talent oder am letzten in der Vorrunde ein bisschen rauskristallisiert hat, dass vor allem auch Spieler, oder nein, nicht, es war nicht in der Vorrunde gewesen, sondern in der letzten Rückrunde, also dort, wo Corona eigentlich noch voll aktuell war mit der Spielunterbrüche und dann so halb abgesagt hat. Dort haben für mich, also gerade zum Beispiel im FCL, haben viele, viele Junge eine Chance bekommen, sich zu etablieren, wo ich das Gefühl hatte, mal, hey, da könnte auch etwas langfristig daraus werden. Sie spielen jetzt in der Vorrunde keine Rolle mehr. Also wenn ich an einen Lino Lang denke oder an einen Burg, gut, der Burg war verletzt gewesen, aber eben, also ich glaube, es werden die Mannschaften dann um einen Titel mitspielen, die viele Reserven haben. Und das sind für mich die Grossen. Also die sehe ich nicht so Angst, dass es könnte zum... Ja.
Aber das ist für mich wirklich die Frage, es kommt ja halt auf den Trainer an. Also du hast jetzt vorher natürlich einen recht grossen Bogen gespannt von Luzerner Nachwuchsspielern zu der EM. Aber ich glaube, schlussendlich ist es dann entscheidend, ob das ein Trainer auch erkennt oder anerkennt. Und das nimmt mich jetzt wunder, was ihr da dazu seht. Also müsst jetzt zum Beispiel, wenn wir... Ja, nehmen wir jetzt eine französische Nationalmannschaft oder eine spanische oder meinetwegen auch eine deutsche... Wäre es denn konsequent, dass du halt eben nicht in erster Linie auf Spieler von Bayern München, Paris Saint-Germain oder Real und Barcelona setzt, sondern halt jetzt, oder Juve in Italien oder so, sondern halt eben wirklich, dass meinetwegen auch mal Spieler aus einer Mannschaft, die nicht so engagiert gewesen sind, weil sie halt eben nicht noch im Champions League-Schlussturnier gewesen sind oder so. Jetzt in Deutschland vielleicht ein Lars Stindl von Gladbach noch mitnimmst oder Zeug und Sachen. Also eben die zweite Garde.
Ja, also ich glaube, es ist ja eigentlich nicht eine grosse Veränderung zu sonst. Oder? Die Frage ist dann, ob es irgendwie vielleicht von der UEFA vielleicht irgendwie eine grössere Kader gibt, wo sie dürften mitnehmen dürfen. Dann gibt es vielleicht irgendwie so Fragen noch einmal. Aber ich glaube, bisher ist es ja eigentlich auch so gewesen, oder, dass man die meisten Positionen irgendwie doppelt besetzt hat. Was ich glaube an diesem Turnier ist einfach, ein bisschen, dass die doppelt besetzten Positionen auch wirklich müssen, dann doppelt spielen müssen. Also, dass dann wirklich auch ein Ersatzspieler, der eigentlich mehr für einen Notfall geholt worden ist im vergangenen Jahr, vielleicht jetzt eher mal einen Einsatz muss bekommen in der Gruppenphase oder wie auch immer. Weil ich glaube, das mal muss man ein bisschen mehr
auf die Kräfte schauen
als auch schon. Also Jogi Löw ist ja auch schon ganz ohne Stürmer an ein Turnier gefahren. Ich finde es jetzt macht.
Ja.
Aber ich glaube, auch der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, also, ist sicher ein Teil von der Lösung, ist, dass man den Kräftehaushalt kann irgendwie verbessern. Und ich glaube, da spielt es wirklich eine Rolle, dass man sagt, man muss mehr Wechsel können machen während dem Spiel. Aber dass man von der 21 Mann, die man mitnimmt an ein Turnier, ich glaube, von dem muss man auch wegkommen. Ich finde, das sollte man mehr können wechseln. Oder eben, wenn zum Beispiel sich einer verletzt oder so, dass man nachher kann nominieren kann. Dass man wie einfach dem auch sagt, jetzt ist es halt einfach so. Und wir machen jetzt irgendwie das flexibler, dass man einfach von diesen sturen Regeln wegkommt und sagt, hey, man muss wirklich dem einfach Tribut zahlen, dass die Spieler überlastet sind und der steht der guter EM nicht im Weg.
Nein, weißt, ich habe vor allem irgendwie so Angst. Man sieht ja jetzt oder, in England das Beispiel, das du bei deinem Moment genommen hast. Oder Aston Villa ist ja ein schöner Moment, plus minus für den einen Spieler zumindest geworden. Stell dir mal vor, es passiert so etwas. Oder? Und dann sagen wir jetzt Portugal... seucht irgendwie durch, oder? Und dann hat man 7 Spieler, die nicht spielen dürfen und dann muss man nachher nominieren. Das, von dem habe ich dann schon ein bisschen Angst und ich hoffe, dass sie es irgendwie hinbekommen, dass sie können sagen, aber man kann ja nicht sagen, 2 Wochen vorher irgendwie schon in eine Bubble rein, weil 2 Wochen vorher spielen die Spieler noch Champions League-Finale, je nachdem, oder? Und,
aber nur mit einer Bubble wirst du das Problem können lösen, oder? Aber eben, dann kannst du ja. Kann ich mir nachschieben und wieder reinnehmen, weil die kommen ja dann aus einer anderen Umwelt.
Genau. Ups, du hast das Mikrofon runtergerührt. ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist wie nochmal ein anderes Thema. Also das muss ja dann schlussendlich die UEFA irgendwie klären. Und ich glaube, wenn sie das Turnier freigeben, bei jeder Liga haben wir jetzt immer das Gefühl gehabt, wenn sie eröffnet worden ist, das wird nicht funktionieren. Jetzt nicht nur Fußball und schlussendlich haben die meisten irgendwo funktioniert. Vielleicht bin ich jetzt blauäugig, aber ich habe das Gefühl, das wird man auch hier irgendwie reinbringen. Ja. Ich sehe auch eher als Problem von diesen Spielern, die einfach irgendwo jetzt, eben, sie seit 2 Jahren eigentlich keine Pause mehr gehabt haben, einfach nur noch durchspielen. Genau. Und dann ist für mich aber die Frage, okay, wer sind denn Profiteure, wenn es tatsächlich so weit kommt? Also, wenn ich jetzt so aufs Tableau schaue, könnte ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel ein Polen plötzlich einmal durchzieht oder Belgien sowieso, vielleicht auch die Schweiz, wer weiß. Also
eine Mannschaft ist natürlich klar, oder? Es ist eben Schweden, wo wir vorher gesagt haben, anscheinend Ibrahimovic ja im Gespräch, dass er wieder zurückkommt für die EM und dann ist es ja eh safe.
Ja gut, weil, dann musst du gar nicht spielen.
Also hängt es eigentlich nur noch von der Entscheidung ab, ob sie gespielt wird oder nicht.
Ja, nein, dann kann man sie ja vielleicht lassen, weißt du, wenn er sagt, ich spiele.
Wenn er sagt, er spielt, dann
lassen sie ihn. Kommt der Corona
und dann endlich mal wieder Pause.
Und bei älteren Leuten ist es natürlich schwieriger. Das ist, ja.
Ja, das ist so, ja.
Ja, aber also, für mich die Frage, hat die Schweiz dort eine grössere Chance?
Ich glaube, die Schweiz hat irgendwie ja von der Breite her, hat jetzt eher gesagt, dass die Schweiz irgendwie gute 13, 14 Spieler haben, aber nachher wird es dann halt auch eigentlich schwierig, oder? Auf jeder Position jemand anderes gleichwertig.
Ja, aber die 13, 14 Spieler haben wahrscheinlich weniger Spiel in den Knochen als Spieler von Paris oder Bayern München, die jetzt irgendwo mit ihren Nationalmannschaften mitkommen.
Ja, ich sehe das eigentlich nicht so als Vorteil, weil ich glaube immer noch, dass irgendwie wahrscheinlich dann Franzosen oder die Deutschen mit den Spielern, die das auch weniger gehabt haben, wahrscheinlich dann fast auf einem ähnlichen Level sind wie die Spieler, die wir bei uns haben. Vielleicht sind wir halt besser eingespielt, oder? Als Serie, die wirklich dann mal ein bisschen neu dazu geführt werden, aber ja.
Ja, und es gibt noch andere Mannschaften in Europa, die da auch noch relativ breitere Kader haben. Aber man kann noch Belgien denken oder Kroatien
und so weiter.
Franzosen. Ja, und eben, die Engländer kommen da noch dazu. Und eben, das ist irgendwie schon, man kann es dann nicht so genau sagen, aber die Gefahr, also die Chance, dass die Schweiz dann durch eine Teamleistung, das könnte weiterkommen, das finde ich auch. Also, ist ja dann schon gegeben, weil man ist ja dann wie näher zusammengerückt, man hat mehr Zeit gehabt. Und eben, wenn der Champions League-Finale ja später ist, dann kann man ja vorher schon anfangen mit den Vorbereitungen und so weiter. Also eben, so sind Costa Ricaner mal an einer WM relativ weit gekommen, weil sie sich vorher eigentlich schon können vorbereiten konnten. Ich weiss nicht, wie gross das der Input schlussendlich ist, aber es ist sicher ein Vorteil.
Ja, nein, ist gut. Also was ich noch mir überlegt habe, ich weiss jetzt nicht, ob ich euch überfahre, und es ist jetzt auch nicht ganz so, ihr werdet auch nicht an dem gemessen.
Das ist fair.
Ich habe mir noch überlegt. Ja, nein, eben, weil es ist ja noch weit weg und so. Mich würde es wundern, ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, wenn ihr jetzt müsstet den Tipp abgeben für einen Sieger von dieser EM, was würdet ihr sagen? Wir haben jetzt viele Sachen gesagt,
Schweden.
Aber was würdet ihr sagen, wenn ihr...
Wie? Schweden.
Nach 3 Liter kann ich nicht mehr behaftet werden, oder? Ich nehme noch einen Schluck.
genau.
Ja. Puh.
Also.
Jetzt mal schauen. Für mich ist Frankreich.
Ja, für mich auch, muss ich sagen. Ja. So langweilig wie es ist. Ja,
ja, sie haben schon
ein Aber wirklich, die haben die breiteste.
Absolut.
Ja, also.
Aber.
Man tendiert mal wieder England irgendwo oben zu sehen, weil sie halt einfach wirklich gute Junge haben. Aber sie vielleicht schaue ich dann nur zu der 2. Bundesliga. Weil dort sind die guten Jungen.
Ja, dort sind sie gut.
Ja.
Nein, ich glaube nicht daran, aber es wäre schön, aber ja.
Oder Nordmazedonien.
Und wer ich wirklich ganz sehr gespannt bin, ist auf die Italiener. Weil was da Jungs dazugekommen ist, muss man sagen, absolut. Kommt gut. Ich weiss nicht, wie es bei den Italienern in der Breite aussieht. Also jetzt ich glaube so 18, 19 sind schon top, aber wie es dann nachher aussieht, aber was dort kommt, ist, muss man sicher auf dem Zettel haben.
Die ewigen Belgier, wo man immer irgendwo die Favoritenrollen reinnimmt.
Ja, Lukaku natürlich in Topform, also es, und
ich bin jetzt,
De Bruyne, der wieder langsam kommt.
Ich bin gespannt, auch Holland mal wieder an einem grossen Turnier. Ich sehe es jetzt noch nicht in der Favoritenrolle. Also es, um deine Anfangsfrage noch einmal beantworten, ich freue mich auf das Turnier. Genau, was wir jetzt, je mehr dass wir darüber diskutieren, umso geiler finde ich es. Aber ja, vielleicht genau auch, weil es eben so Fragezeichen auch noch mehr als sonst irgendwo mit sich bringt. Von dem her, Fabio, bin ich jetzt doch auf deiner Seite. Du hast es am Anfang gesagt.
Gut. Gut. Ja.
Aber du...
So hat jetzt echt...
Ja, ich sehe dort einen, der recht böse überall schaut zu uns.
Ich wollte es auch sagen, ist mir ein bisschen
Also da hinter mir im Rücken, ist es da?
Ja, nicht umdrehen.
Ja.
Scheiße, kommt über. Achtung, kommt über.
Ich verreck dich, ey. Schau jetzt mal, das sind die drei, die behaupten, Eishockey sei nur Randsportart. Die huren Knebelgrinde, abfahren da!
Oh, verdammt. Lass uns gehen. Lass uns schnell austrinken und weg.
Ich mach's noch nicht so schnell.
Schon wieder ein neuer Beiz. Verdammt. Tschüss zusammen. Schöne Woche.
Ciao.
Bis nächste Woche.
Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.